Können Sie anfangen? Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Sonderausgabe des Bürgerclubs. Wir haben das sehr schnell und sehr kurz nochfristig nochmal angesetzt, einfach weil die Lage es vielleicht erfordert. Unser Gast ist Frank Stein, der Bürgermeister, mittlerweile ja sicherlich allen gut bekannt, nach einigen Monaten im Amt, zum zweiten Mal in der Quarantäne, vielleicht gerade raus, das können wir uns gleich nochmal erzählen. Da fangen wir einfach direkt mit an, Herr Stein. Die Pandemielage hält uns fest, sie hält uns ziemlich fest im Griff. Sie wird immer komplexer. Sie hatten gerade selbst noch mal danach gefragt, wie ist eigentlich so der Nachrichtenstand? Ganz grob gefragt, haben Sie noch den Überblick? Wissen Sie, wo wir stehen?
Ich habe das lange Zeit geglaubt. Allerdings ist meine Wahrnehmung so in den letzten 2, 3 Wochen, dass es unglaublich differenziert ist, dass wir jetzt auf Städte, auf Regionen schauen und mit ganz unterschiedlichen Inzidenzen konfrontiert sind, mit ganz unterschiedlichen Situationen in den Krankenhäusern, in der Gesundheitsinfrastruktur. Aber je weiter man dann den Abstand nimmt, umso klarer wird das Bild, zumindest in meinen Augen, dass wir das erleben, was vor einigen Wochen von den meisten Fachleuten prognostiziert wurde, nämlich die sogenannte dritte Welle, schwieriger oder komplex dadurch ausgestaltet und am Anfang schwer wahrnehmbar, weil die Infektionen durch den alten, in Anführungszeichen, Virus zurückgingen und die durch die Mutation dann sanft zuerst und dann eben zunehmend intensiv exponentiell ansteigen. Also mit ein bisschen Abstand, dritte Welle, ich denke, das ist die Realität, mit der wir konfrontiert sind.
Ja, dritte Welle hört sich jetzt noch ein bisschen abstrakt an. Also einerseits sind ja die Erwartungen da, naja gut, jetzt müsste es eigentlich Schritt für Schritt weitergehen mit kleinen Lockerungen, die wir in den vergangenen 2 Wochen gesehen haben. Also einkaufen mit Terminen, das geht ja ganz gut. Vielleicht demnächst auch mal in der Außengastronomie draußen sitzen, wenn das Wetter mitspielt. Das sind so ein bisschen die eine Erwartung, aber auf der anderen Seite natürlich der Blick auf die Inzidenz, auf die Kurven, die hochgehen und auch die Sorgen und auch die Forderungen, die ja mittlerweile kommen, die Kindergärten, die Schulen stärker wieder einzuschränken. Zwischen diesen 2 Polen, wohin würden Sie tendieren?
Ich glaube, wenn wir es einfach laufen ließen, würde sich auch die Prognose, die mit wissenschaftlichen Methoden ja erstellt wurde, des RKI, dass uns für die Ostertage eine Inzidenz zwischen 3 bis 500 bundesweit prognostiziert. Wenn wir es einfach weiterlaufen ließen, bestünde tatsächlich die Gefahr, dass wir wieder in Richtung ganz massiven Komplett-Lockdowns kämen. Das ist eine der wenigen Nachrichten, die ich heute Nachmittag mal im Vorbeigehen aus den digitalen Medien rausgenommen hat, dass Herr Söder auch davon gesprochen hat, jetzt nochmal eine Vollbremsung hinzulegen. Ich glaube, das können wir nur vermeiden, indem wir kombinieren zum einen ein ungeheures Maß an Disziplin und testen, testen, testen. Ich hätte vor einigen Wochen noch gesagt, wir werden ja auch mächtig impfen. Da bin ich sehr, sehr skeptisch geworden. Ich hoffe sehr, dass die Skepsis sich nicht bewahrheitet. Aber nur dann, wenn wir Disziplin und Vernunft kombinieren mit einer ganz, ganz starken und noch deutlich intensiveren Testkampagne, sodass der Corona-Test am Ende des Tages für eine gewisse Zeit zur täglichen Routine wird und diejenigen, die dann einen positiven Schnelltest haben, dann auch daraus verantwortungsvolle Konsequenzen ziehen, dann haben wir eine Chance, so einigermaßen noch zwischen den Leitplanken zu bleiben, den der aktuelle Beschluss von Bund und Ländern hergibt. Wenn uns das nicht gelingt und die Prognose des RKI Realität wird an der oberen Grenze, dann werden das keine besonders vermutlichen Ostern und das kann sich niemand wünschen.
Auf das Impfen haben wir wenig Einfluss. Das müssen wir wahrscheinlich nur mit verfolgen und ertragen. Das Testen ist eine andere Geschichte und gerade die Testaktion, die ja gerade hier in Berlin-Stadtbach gelaufen oder angelaufen ist, ist ja eigentlich auch der Anlass für dieses Gespräch gewesen, weil daraus ja eine sehr, sehr intensive Diskussion entstanden ist. Was hat Sie dazu geführt, dazu gebracht, diesen Schritt jetzt tatsächlich zu tun? Also nicht auf das zu warten, was aus der Landes- oder der Bundesregierung kommt, sondern tatsächlich zu sagen, an dem Punkt ist jetzt die Stadt Bergisch Gladbach gefragt. Wir handeln jetzt auch, wenn es vielleicht nicht bis zum letzten Komma und letzten Punkt ausdekliniert ist. Was war der Anstoß dafür, für diese ja doch relativ ungewöhnliche Aktion?
Da möchte ich Ihnen, möchte gerne mal einen kurzen Blick in unsere, auch unsere internen Entscheidungs- und Diskussionsprozesse geben. Das haben wir in dem sogenannten SAE besprochen, also dem Krisenstab, Stab für außergewöhnliche Ereignisse. Und die Initiative kam von meinen Kolleginnen und Kollegen im SAE, als wir uns mit der Frage beschäftigten, wie sieht es denn jetzt aus mit dem mit der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts? Und als wir dann mitbekamen, dass die Tests des Landes erst sukzessive für die Grundschulen erst nach den Osterferien und für die weiterführenden Schulen auch erst deutlich nach der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts vorgesehen waren, kam ganz schnell der Gedanke in unserem Kollegium, können wir da nicht das, was wir haben, das, was wir als Vorräte haben, weil wir auch ein Stück weit vor der Lage versuchen zu bleiben und dann auch beschaffen, auch Dinge beschaffen, von denen wir vermuten, dass wir sie brauchen werden, obwohl wir sie im Moment noch nicht einsetzen. Das war bei diesen Tests in der Vergangenheit so. Können wir das nicht nutzbar machen? Da bin ich meinen Kolleginnen und Kollegen ausgesprochen dankbar, dass mit großer Beharrlichkeit dieser Vorschlag eingebracht wurde und ich mich dann auch davon überzeugen lassen konnte, dass das sinnvoll ist. Denn mit ein bisschen Abstand betrachtet müssen Schulöffnungen, muss die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts nach meiner Überzeugung unmittelbar zeitlich verbunden werden mit Testen. Erst öffnen und dann testen, das hat mich nicht überzeugt. Und da stehe ich ja auch nicht alleine. Viele Epidemiologen und Mediziner, die davon fachlich viel mehr verstehen, als ich das tue, haben diese Position ja auch vertreten. Und dann haben wir gesagt, wenn wir in unserer Stadt diesen Gleichklang Testen und Präsenzunterricht beginnen, herstellen können, dann machen wir das auch. Und natürlich waren damit erhebliche logistische und auch organisatorische Fragen verbunden. Das haben wir aber gerne auf uns genommen und sind im Nachhinein auch sehr froh, dass wir das getan haben. Und man hat natürlich dann irgendwann den Reflex, wenn die Dinge kompliziert werden, auch kontrovers werden. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich heute die Gelegenheit habe, mit vielen Menschen auch darüber zu diskutieren. Ja, eigentlich hätten wir das ja nicht machen müssen. Wir hätten das ja auch sein lassen können, hätten wir uns verhalten wie praktisch alle anderen Städte und Gemeinden auch. Aber wir hatten nun einmal diese Chance, diese Möglichkeit, etwas zu tun, weil wir diese Vorräte hatten und haben uns dazu entschlossen, es zu machen. Und auch, wenn nichts tun in dem Fall etwas bequemer gewesen wäre, ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Die Rückmeldungen aus den Schulen sind positiv bei allen kritischen Diskussionen über die einzelnen Vorgehensweisen und bei der besonderen Problematik der Grundschulen. Unterm Strich bin ich froh, dass wir es gemacht haben. Und bedauerlich ist allerdings, das meine ich jetzt nicht als Schuldzuweisung an wen auch immer, sondern einfach als objektive Feststellung, dass die zeitliche Parallelität, das zeitliche Übereinstimmen von Testen und Wiederaufnahme des Präsenzunterrichtes nicht möglich war, außer eben in wenigen Städten wie Bergisch Gladbach. Und meine persönliche Meinung ist ein Stück weit vergossen im Milch, weil es jetzt Geschichte ist. Ich hätte es bevorzugt, den Wiederbeginn des Präsenzunterrichtes zeitlich so zu terminieren, dass man dann auch verlässlich die Testutensilien in Schulen gehabt hätte. Ich finde, dass die Reihenfolge nicht richtig war und wir haben bei uns in unserer Stadt es geschafft, die Reihenfolge richtig hinzubekommen.
Ja, die Reihenfolge ja, vielleicht auch nicht ganz zum Start. Das ging ja eben halt über die Woche hinweg. Die Grundschulen waren ja ohnehin schon früher gestartet. Bevor wir jetzt tatsächlich ins Gespräch kommen, von daher würde ich erstmal nochmal alle bitten, also wer tatsächlich nicht redet, ich kann nicht alle überblicken, die Mikrofone auszustellen. Es kommen immer noch mal wieder ein paar Störgeräusche dazwischen. Das wird uns allen helfen, tatsächlich nur dann das Mikrofon einzustellen, wenn Sie auch dran sind. An Herrn Stein nochmal die Frage jetzt abschließend, bevor wir dann ins Gespräch kommen. Sie haben gerade gesagt, also Sie sind froh, dass Sie es gemacht haben. Es war aus Ihrer Sicht und ist aus Ihrer Sicht, es hat sich gelohnt und es war ein Unterzeichnung.
Ja, also zum einen aus diesen epidemiologischen Gründen, weil es einfach sinnvoll ist. Zum Zweiten, weil, und das weiß ich aus vielen Rückmeldungen aus den Schulen, es für sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Lehrer und Lehrer bedeutet hat, dass sie mit einem besseren Gefühl den Präsenzunterricht wieder aufnehmen konnten, sich einfach sicherer und sicherer fühlten und sich auch auf diese wieder gewonnene Unterrichtsmöglichkeit auch viel besser einlassen konnten. Und darüber hinaus war das auch, das will ich offen zugeben, für uns eine Möglichkeit, in diese Stadtgesellschaft zu transportieren, dass wir nicht einfach die Dinge geschehen lassen, sondern dass wir schon da, wo wir etwas tun können, das auch machen und versuchen, unseren Beitrag zu leisten. Ich will es mal so ausdrücken, wir haben ja häufig, und ich will mich da selbst gar nicht ausschließen, in solchen Situationen und solchen langen Krisenzeiten, wie wir sie jetzt erleben, auch manchmal so ein Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit. Und alles, was man tun kann, um zu zeigen, dass man doch etwas machen kann, dass man auch der Stadtgesellschaft zeigt, dass es Möglichkeiten gibt, zu handeln und dass auch der Einzelne, die Einzelne durch eigenes Verhalten auch etwas beitragen kann. Alle diese Zeichen, dass wir nicht hier sozusagen willenlose Objekte sind, sondern etwas tun können, die halte ich für ausgesprochen wichtig über den konkreten Anlass hinaus, um zu zeigen, dass dieses Land, diese Gesellschaft und auch diese Stadtgesellschaft durchaus Beiträge leisten kann. Wir werden nicht alleine die Welt retten können, das ist mir völlig klar. Aber da, wo wir etwas tun können, sollten wir es machen. Alleine auch, um zu zeigen, dass wir immer die Augen offen halten, wo es Chancen gibt, unseren Beitrag zu leisten.
Ja, wunderbares Stichwort, die Stadtgesellschaft. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, knapp 100 Vertreter der Stadtgesellschaft versammelt.
Ich bin begeistert, ich freue mich, wenn ich das noch sagen darf, außerordentlich, dass so viele Menschen heute ihre Zeit investieren, um mit uns zu diskutieren. Ich bin sehr neugierig, was ich heute im Laufe des Abends alles so hören werde. Ich freue mich sehr.
Gut, ja, dann würde ich sagen, Feuer frei oder Fragen frei. Bitte melden Sie sich mit Handzeichen oder eben auch mit dem elektronischen Handzeichen zu Wort. Dann versuche ich das nach und nach abzuarbeiten. Ich schaue jetzt mal her, ich sehe ja hier oben Herrn Steven. Fangen wir bei Ihnen an, Herr Steven. Bitte das Mikrofon, ich müssen Sie freigeben.
Genau, ist freigegeben.
Ja,
gehören Sie. Herr Stein, wie wird es denn an Grundschulen weitergehen? Ich bin öfter in einer Grundschule, dann passiert eigentlich gar nichts. Ich sehe da an einer Stelle dann irgendwo einen Apparat, wo man die Hände desinfizieren kann, aber sonst ist da eigentlich nichts.
Also was den Schulbetrieb angeht, in den Grundschulen gibt es klare Regeln, die da umgesetzt werden müssen, die sich auf das Verhalten im Unterricht, auf die Anwesenheit und Nichtanwesenheit der Schülerinnen und Schüler beziehen. Und ich gehe davon aus, dass an den Grundschulen auch entsprechend gehandelt wird. Was die Tests angeht, so haben wir, entsprechen wir dem Wunsch der Grundschulen, dass die Schnelltests an die Eltern ausgegeben werden, um die dann in der häuslichen Umgebung anwenden zu können. Insofern werden wir auch da, haben wir unser Angebot dort aufrechterhalten und modifiziert. Und ich finde es auch gut, dass die Grundschulen sich Gedanken gemacht haben, wie wir damit umgehen sollen. Meine Kollegen haben gesagt, sie haben noch nie erlebt, dass alle Grundschulen sich zusammengetan haben und gemeinsam ihre Position beschrieben haben und einen Vorschlag gemacht haben, nämlich die Schnelltests an die Eltern auszugeben. Dem sind wir auch gerne jetzt nachgekommen, indem wir das Angebot, dem Wunsch zugestimmt haben. Was die Hygienesituation in Schulen angeht, da gibt es verbindliche Konzepte und ich gehe davon aus, dass die auch umgesetzt werden. Ich bin jetzt nicht in jeder Grundschule jeden Tag. Insofern kann ich jetzt nicht für die einzelnen Standorte Konkretes sagen, aber die Regeln werden eingehalten, davon gehe ich aus. Hört mich noch jemand?
Ich glaube, Herr Watzlawick ist irgendwie rausgeflogen, weil jetzt bin ich hier scheinbar der Host. Er wird bestimmt gleich wieder da sein. Mich hört man, oder?
Ja.
Alles klar. Dann schaue ich mal gerade, es gibt doch sicherlich noch Fragen. Zum Beispiel der Herr Bösel hat eine Frage. Vielleicht möchten Sie die mal vortragen. Dann würde ich.
Die war auch da, die hebt die Hand hoch.
Bitte?
Die Frau Ali, die ist schon die ganze Zeit oben und hat die Hand hochgehalten.
Soll ich dann meine Frage stellen? Ich mache
ja,
ein.
Ja.
Hallo Herr Stein.
Meine Frage
wäre, im Inklusionsbeirat finden die Sitzungen immer noch mit Präsenz statt, wenn sie denn stattfinden, was ich sehr schade finde, weil im Inklusionsbeirat sitzen ja zumeist auch Leute, die selber krank sind oder ein Handicap haben. Ich nehme deshalb schon lange nicht mehr an den Sitzungen teil, was ich sehr schade finde. Und wenn es da irgendwie eine Option mal gäbe, dass wir die Sitzung nicht auch über Zoom machen könnten, fände ich das ganz große Klasse. Das hat zwar jetzt nichts gerade mit Schulen zu tun, aber das ist jetzt so ein Thema, ja, was mich halt sehr bewegt.
Ich kann da gern etwas zu sagen. Das betrifft den Inklusionsrat, aber beispielsweise auch die ganzen Gremien der Stadtrat, seine Ausschüsse etc. Es ist in Nordrhein-Westfalen so, dass es nicht die Möglichkeit gibt, Sitzungen durchzuführen, in denen Beschlüsse gefasst werden, in digitaler Form. Das gibt es in Baden-Württemberg und nach meiner Kenntnis auch in Rheinland-Pfalz. Aber in Nordrhein-Westfalen ist das nicht der Fall. Und ich weiß auch aus einer Videokonferenz mit der Kommunalministerin, mit der Frau Scharrenbach, dass auch nicht die Absicht besteht, daran etwas zu ändern. Das heißt, Gremiensitzungen, in denen es zu in irgendeiner Art und Weise verbindlichen Beschlüssen kommt, sind nach der Rechtslage nicht digital möglich. Nun steht es mir nicht an, den Gremien beispielsweise im Inklusionsrat Vorschriften zu machen. Aber was ich mir persönlich gut vorstellen kann, ist, dass man dennoch in einem solchen Format zusammenkommt, um über Themen zu diskutieren und den Austausch allen zu ermöglichen. Und dann das möglicherweise macht, was wir morgen machen werden. Morgen tagt nämlich der Hauptausschuss, der den Rat ersetzt, weil es ein kleineres Gremium ist. Und wir haben dann mit den Fraktionen, und die Fraktionen haben sich darauf geeinigt, dass morgen die Tagesordnung aufgerufen wird und im Wesentlichen eben Beschlüsse gefasst werden, aber die vorgelagerte Diskussion in anderen Formaten erfolgte, respektive jetzt in schon zurückliegenden Sitzungen. Also mit einer gewissen Kreativität, wenn alle das wollen, glaube ich, kann man auch denen Teilhabe ermöglichen, die es entweder nicht möchten, in Präsenzsitzungen dabei zu sein oder aber aufgrund einer besonderen persönlichen Situation auch zu Risikopatienten gehören. Ich weiß, wovon ich spreche. Meine Frau gehört auch zu diesem Personenkreis und hält sich auch von solchen Veranstaltungen komplett fern. Insofern glaube ich, sollte jedes Gremium gut überlegen, wo ist das, was wir unbedingt analog und mit Präsenz machen müssen, weil Beschlüsse zu fassen sind. Das ist nun mal so nach der Rechtslage. Aber ungeheuer viel kann man in solchen Formaten, wie wir es heute auch nutzen, darstellen. Aber wie gesagt, da möchte ich niemanden Vorschriften machen. Das muss man dann miteinander ausmachen.
Darf ich mal ganz kurz zwischendurch eine Regiefrage stellen? Ich war selbst für 3-4 Minuten komplett raus. Das Meeting ist weitergelaufen, scheint mir.
Ja, alles
gut. Okay, gut. Ich hatte jetzt eine nächste Wortmeldung von Frau Ali. Also ich sehe eine ganze Menge Wortmeldungen, um das nur zu sagen. Ich habe auch noch einige registriert und versucht, das in der Reihenfolge zu machen. Frau Ali?
Ich war schon dran. Danke, ich bin schon fertig.
Ach, Sie sind schon fertig. Ja, genau, das habe ich dann voll verpasst. Dann gehe ich ja jetzt weiter. Klaus, das ist Nachnamen sehe ich nicht.
Ja, mein Name ist Klaus Wagner. Schönen guten Abend in die Runde. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Einmal zum Komplex Testen. Wir sind ja eigentlich relativ spät dran. Ich weiß nicht, ob das an Nordrhein-Westfalen liegt. Man kann ja das Vorbild Tübingen, Boris Palmer macht das ja ganz beispielhaft auch in anderen Dingen. Das heißt, man muss ja die Dinge nicht neu erfinden. Und da gibt es eine ganze Reihe Aspekte, die man da übernehmen könnte. Ich fände es zum Beispiel gut, wenn man diesen Tagesausweis, der mit einem Schnelltest verbunden ist in Tübingen, den kann man dann einfach nutzen, um jetzt unbeschränkt in Bergisch Gladbach unterwegs zu sein, einkaufen, auch Gastronomie und so weiter. Das wäre die eine Frage, ob das nicht auch in Bergisch Gladbach irgendwann möglich ist. Und dann zum Testen habe ich noch die Frage, sind denn die berufsbildenden Schulen da gar nicht einbezogen worden? Ich denke, das ist auch ein wichtiger Bereich, wo eventuell Spreading stattfinden könnte. Das zum Thema Testen. Dann habe ich noch eine Frage zum Thema Impfen.
Herr Wagner,
das nur eine, ganz kurz.
Ja, die können Sie gleich stellen, aber ich meine, das ist jetzt auch wieder ein anderes Thema. Bleiben wir im Moment noch mal bei den Testen und Impfen, machen wir dann später die nächste Runde.
Herr Stein, bitte. Also berufsbildende Schulen waren mit drin, nach meiner Kenntnis. Da würde ich mich jetzt sehr täuschen, wenn es anders gewesen wäre. Und man macht sich ja für solche Veranstaltungen auch einen kleinen Spickzettel, Herr Wagner. Und hier steht bei mir auch Tagesticket. Ich finde das nämlich klasse, was die Tübinger da gemacht haben. Geht nur mit einer entsprechenden Ausnahme oder ich glaube, das läuft da als Pilottest vom Land genehmigt. Ich finde, das ist eine gute Idee. Ich habe ja gerade gesagt, dass ich der Auffassung bin, dass wir nur mit einer ganz, ganz gewaltigen Testkampagne eine Chance haben, einigermaßen die nächsten Wochen so zu gestalten, dass es nicht wieder zum Komplett-Lockdown kommt. Und ich finde, das ist eine wirklich gute Sache, dass man sagt, wer vor Ort dokumentiert einen negativen Test absolviert, hat die Möglichkeit für eine bestimmte Zeit, ob das jetzt ein ganzer Tag ist oder einige Stunden, jedenfalls den Rest des Tages, in einem Stadtzentrum sich aufzuhalten, Geschäfte zu besuchen und das möglicherweise dann verbunden auch mit der Öffnung weiterer Geschäfte, die im Moment noch gar nicht geöffnet sind und auch unter Verzicht auf Click and Meet oder ähnliche Formate. Das finde ich wirklich eine gute Sache und das haben wir uns auch vorgenommen, mit dem Kreis darüber jetzt mal darüber zu reden, ob das eine Option ist, dass das Gesundheitsamt, da müsste wahrscheinlich das Land mitmachen, uns das zugesteht. Wir haben als allererstes jetzt zumindest schon mal Folgendes vorbereitend gemacht. Wir haben uns beim Kreis beantragt und die Zulassung werden wir auch bekommen, dass auch wir als Stadt als Testzentrum zugelassen werden. Sie wissen ja, die Anbieter der Tests, die ja jetzt auch zum Beispiel in der Saaler Mühle oder in der Stadt mit der Fußgängerzone stehen, bedürfen einer entsprechenden Zulassung. Die wird vom Kreis als Träger des Gesundheitsamtes ausgesprochen und wir haben jetzt einen entsprechenden Antrag für unsere Stadt gestellt. Somit wären wir auch in der Lage, solche Aktionen durchzuführen, haben das aber auch deswegen gemacht, weil wir, sollte es mal zu Situationen kommen, in denen wir befürchten, dass ein sogenannter Hotspot da ist, also vor einem Pflegeheim, vor einer anderen Einrichtung, wo auch immer, dass ganz schnell ganz viel getestet werden muss, wollen wir durch diese entsprechende Zulassung auch dazu in der Lage sein. Unsere Feuerwehr könnte auch diesen Feuerwehreinsatz dann machen, aber ein solches Tagesticket, das wäre jetzt kein Feuerwehreinsatz, aber dafür könnten wir dann auch sehr schnell die Möglichkeiten schaffen. Hängt davon ab, dass das in Nordrhein-Westfalen ermöglicht wird. Nach meiner Kenntnis gibt es das bisher nicht, aber Herr Wagner, das ist auch etwas, über das wir heute Morgen in unserem Krisenstab diskutiert haben.
Herr Stein, das Testzentrum der Stadt, das verstehe ich jetzt, das ist also eine vorsorgliche Beantragung oder ist das geplant, auch tatsächlich in einer Turnhalle, in einem Drive-In, ich weiß nicht wo, jetzt kurzfristig so etwas schon anzubieten?
Nein, es wäre ein mobiles Testzentrum. Also es wäre jetzt kein, es ist ja so, dass jeder, der die Zuverlässigkeitsvoraussetzungen erfüllt, mit großer Aussicht auf Erfolg beim Kreis die Zulassung für einen, als Tester, als für einen Teststandort stellen kann, ob mobil oder stationär, das ist beides möglich. Und das ist etwas, was eben in der Regel halt Private machen. Und wir haben jetzt einen entsprechenden Antrag gestellt, um die rechtlichen Grundlagen zu haben, sehr kurzfristig auch, wenn es notwendig ist, selbst zu testen, entweder weil es solche Aktionen gibt, die im Moment rechtlich noch nicht möglich sind, oder aber weil es irgendwo die Notwendigkeit gibt, sehr schnell sehr viel zu testen. Oder aber, was ich im Moment nicht sehe, aber was in den anderen Kommunen des Rheinisch-Bergischen Kreises offenbar durchaus ein Thema sein kann, nämlich, dass sich nicht genug Private bewerben und Anträge stellen, um entsprechende Testangebote machen zu können. Aus diesen drei Gründen haben wir das beantragt und werden dann auch handlungsfähig sein.
Gut, ja, bleiben wir noch einen Moment beim Thema Testen, beziehungsweise auch noch mal etwas näher an dem Thema Schulen, Grundschulen, berufsbildende Schulen, weiterführende Schulen. Gibt es dazu Fragen? Also ich sehe hier Frau Handan. Bitte. Sie müssen noch einmal das Mikrofon einstellen. Unten links auf das Symbol.
So, jetzt müsste es geklappt haben. Hallo erstmal in die Runde. Mein Name ist Handan Jetinkaya-Roos und ich bin in verschiedenen Funktionen hier. Einmal bin ich Mutter von zwei Kindern, die am NCG sind, am Nikolaus-Cosanus-Gymnasium. Und in dieser Funktion möchte ich Herrn Stein für seine schnelle Entscheidung, die Impfungen an Schulen in Bergisch Gladbach durchgeführt zu haben, danken, weil ich tatsächlich Kinder hatte, die morgens vor mir standen und sagten, die Mutante geht rund in Bergisch Gladbach und ich habe Angst, in die Schule zu gehen. Und das Ganze hat wirklich super geklappt. Ich kann nur für das Nikolaus-Cosanus-Gymnasium sprechen. Freitag um 17 Uhr ging die Rundmail los, dass am Montag getestet wird. Die Einverständniserklärungen wurden verschickt. Es hat super geklappt. Ich möchte Ihnen persönlich als Mutter danken, dass das stattgefunden hat. Weil wenn man Kinder vor sich hat, die dann sagen, ich habe Angst, in die Schule zu gehen und es werden Beschlüsse in Düsseldorf gefällt, die dann nicht durchführbar sind, weil ja die Tests noch nicht da waren. Von daher persönlich als Mutter möchte ich Ihnen danken. Das war eine sehr gute, sehr tolle Aktion. Ich denke, das ist ja jetzt, glaube ich, auch gestern Abend war es auch Thema bei Stern TV und so weiter, dass Bergisch Gladbach da eine Vorreiterrolle eingenommen hat. Das, was das Land nicht geschafft hat, aber hier in Bergisch Gladbach an den Schulen durchgeführt worden ist. Und es war eine freiwillige Aktion. Von daher, es war schon beruhigend, in die Klasse zu gehen als Schüler und zu wissen, ich habe jetzt diesen Schnelltest und der Mensch, der neben mir sitzt, nämlich die Schüler können sich das nicht aussuchen, ob sie in die Schule gehen oder nicht. Ja, von daher, sie müssen. Und diesen Test dann durchgeführt zu haben, hat schon eine Beruhigung für die Schüler mitgebracht. Und daher danke ich Ihnen für Ihren persönlichen Einsatz. Das vorab. Dann der zweite Punkt, der ja hier auch irgendwie im Chat ganz schön rund geht. Und Frau Ali hatte das gerade auch angesprochen. Wenn man in verschiedenen Gremien sitzt und dann natürlich das Thema hat, wird es abgesagt, wird es nicht abgesagt. Ich kann nur für den Integrationsrat sprechen, in der Funktion, ich hier auch vielleicht sitze. Der Integrationsrat wurde abgesagt. Da bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich auch zu der Risikogruppe gehöre. Und von daher, das ist keine Entscheidung, die leicht gefallen ist, sicherlich. Der Vorstand hat darüber entschieden. Und da gab es auch im Vorfeld, denke ich, sehr viele Diskussionen. Daher sind wir dann natürlich ganz froh. Aber letztendlich, ja, Herr Stein, Sie waren ja, glaube ich, auch in Quarantäne aufgrund einer Ausschusssitzung. Kann man da natürlich schauen, wie geht man damit um? Bestimmte Entscheidungen müssen gefällt werden, ganz klar. Das heißt ja aber nicht, dass da die verschiedenen Ausschüsse oder beziehungsweise Räte oder wie auch immer Einrichtungen inaktiv sind. Sie sind ja aktiv letztendlich, aber Fakt ist natürlich, dass das dann nicht machbar ist, wenn man sich in ein Risiko begibt, in dem man dann tagt. Und das wollte ich als Vertreterin auch im Integrationsrat sagen. Genau.
Danke. Wie gesagt, also ich sehe sehr viele Wortmeldungen, auch Herr Wagner, Sie brauchen die Hand nicht die ganze Zeit hochzunehmen. Ich habe es gesehen, ich sehe aber eben auch viele, die sich elektronisch gemeldet haben und würde gerne an dem Punkt nochmal weitermachen, in der Annahme, dass es noch um dieses Thema geht. Also ich sehe jetzt gerade Herrn Carsten Günther, der sich meldet und als nächstes dann Martin Verleger. Herr Günther.
Ja, schönen guten Abend. Kommt der Ton an bei Ihnen?
Ja.
Wunderbar, vielen Dank. Ich hätte die Frage im Chat gestellt, Herr Stein. Grundsätzlich, es wurde von den anderen auch schon erwähnt, Chapeau für die Aktion, großartig, endlich macht mal jemand was auf kurzem Dienstweg, herzlichen Dank dafür. Eine Information seitens der Stadt hätte mir noch gefehlt, und zwar hieß es, dass am ersten Montag 20 Kinder positiv getestet wurden, am Dienstag darauf eine mir unbekannte Anzahl. Wissen Sie, wie viel Kinder nach den darauffolgenden PCR-Tests, also nach dem positiven Schnelltest, tatsächlich dann weiterhin positiv waren, also was da dann tatsächlich effektiv passiert ist?
Es waren zum Glück nur 2 positiv.
Insgesamt? Okay.
Also wir hatten 32 positive Schnelltests. Ich habe es mir extra mal rausgeschrieben. Davon waren, Stand heute Morgen, 2 positiv, 12 negativ und 18 PCR-Tests standen zu dem Zeitpunkt noch aus.
Okay. Das war Es mag halt jetzt ein Einzelschicksal sein. Tatsächlich war eins meiner Kinder betroffen und da hätte vielleicht die Information geholfen, dass da 2 Schnelltests durchgeführt werden, die dann positiv sind und der nachfolgende PCR-Test negativ ist. Da war natürlich die Schule letztendlich nicht 100% darauf vorbereitet, weil Sie können sich vorstellen, wenn dann so ein Kind einzeln aus der Schule geführt wird, das ist dann nicht lustig. Vielleicht wäre diese Information nochmal zu transportieren. Ich glaube aber grundsätzlich ist das mit den Schnelltests auch für die Zukunft neben dem hoffentlich entsprechenden Impfen der Weg. Ich habe eben noch eine zweite Frage im Chat gestellt, die wurde aber beantwortet. Ich habe richtig verstanden, dass Sie auch kurzfristig bei den Grundschulen den Weg geändert haben und gesagt haben, ist ein freiwilliger Test. Eltern, macht ihr es. Hier sind die Tests. Go ahead. Ist das richtig verstanden?
Genau, das war der Wunsch aller Grundschulen. Dem entsprechen wir auch. Und vielleicht, um das noch, also erstmal vielen Dank auch noch für den Hinweis. Das nehme ich gerne mit. Und was die Zukunft angeht, in den Grundschulen als auch in den weiterführenden Schulen, in den Grundschulen nach den Osterferien und in den weiterführenden Schulen, die UPS-Sendungen sind nach meiner Kenntnis vom Land jetzt auch wirklich auf den Weg gebracht worden, geht es dann mit den Landestests weiter. Das werden allerdings nach meiner Kenntnis keine Spucktests mehr sein, sondern so Nasentests halt. Gut, ich kann es nicht ändern. Ich persönlich finde diese Spucktests, hört sich zwar von der Formulierung her nicht ganz so fein an, aber in der Handhabung deutlich angenehmer als die anderen. Aber so what, wenn das Land die jetzt eben in die Schulen bringt, dann müssen die eben eingesetzt werden.
Alles klar. Danke dafür. Weiter so. Tolle Sache. Dankeschön.
Ja, weiter so. Martin Verleger, bitteschön.
Ja, hallo Frank.
Hallo Martin.
Frag mal in die Runde. Ihr versteht mich, ja?
Ja.
Ich habe eine kurze Frage. Wie viele Tests stellt die Stadt zur Verfügung für diesen Zweck?
Also das waren insgesamt 17.000.
17.000, okay. Weil ich habe vorgestern vom Gymnasium in Odenthal, gut, es betrifft jetzt die Stadt nur mittelbar, eine Mail bekommen, dass meine Kinder bis zu den Osterferien, also das waren dann von diesem Zeitpunkt angerechnet noch 8 Tage, einen einzigen Test vom Land zur Verfügung gestellt bekommen. Einen. Von einem Mann, der Bundeskanzler werden will. Also ich finde es gut. Geht jetzt ein bisschen in die Polemik, aber ich halte das wirklich für viel zu wenig. Und insofern danke ich auch wirklich nochmal eurer Initiative, dass ihr da wirklich vor der Entwicklung seid oder vor der Welle. 17.000 Tests, das ist natürlich schon mal eine Maßgabe. Ich habe mir mal erlaubt auszurechnen, was das für ganz NRW gekostet hätte, wenn man jetzt bis zu den Osterferien jeden Tag einen Test pro Schüler angeboten hätte. Das wären 100 Millionen Euro. Und bei den schwindelerregenden Summen, die hier ansonsten aufgerufen werden, wäre das ja vielleicht etwas gewesen, dass man mal unabhängig von der Frage, ob so viele Tests verfügbar gewesen wären, ruhig hätte machen können.
Um vielleicht noch zu ergänzen, die 17.000 sind nicht alle eingesetzt worden, da gibt es Restbestände und das sind über den Daumen 80.000 Euro.
Na, gut angelegtes Geld. Vielen Dank, Frank.
Herr Lüders, ich glaube, Sie sind dran.
Ja. Schönen guten Abend zusammen. Ich freue mich, hier dabei zu sein in der Runde. Macht sehr viel Spaß, wenn man auch einige Gesichter sieht, die man ein paar Monate nicht gesehen hat. Ja, ein Thema ist, dass ich gerade eben auch nochmal die Info gekriegt habe, dass Kleefeld, wo 2 meiner Kids hingehen, die testen morgen wohl. Das ist alles ziemlich verzögert gewesen in dem Zusammenhang. Sehr, sehr schade. Man sieht ja auch an anderen Beispielen, dass es wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Auf meiner alten Schule am NCG klappt das hervorragend. Da ist die Umsetzung, um es mal nett auszudrücken, ein wenig zerfahren. Und da ist man so als Elternteil dann immer wieder überrascht, dass man da ein paar hundert Meter weiter sieht, wie es halt irgendwo klappt und dass diese Tests halt nicht angewendet werden. Als eine Klitzekleinigkeit in diesem ganzen Schreiben, das ist in einigen Elternbriefen aufgekommen, dieses Wort, ich will es jetzt nicht unbedingt groß machen, aber es ist halt immer Verweigerer, also die Kinder, die das verweigern. Ich halte die Wortwahl für nicht so ganz anständig, das ist aber so eine persönliche Animosität vielleicht, ist ein bisschen klein. Ansonsten finde ich die Aktion absolut großartig, dass die Stadt das in die Hand genommen hat mit den Tests, denn das zeigt auch, dass hier die Initiative ergriffen wird, absolut begrüßenswert. Ich freue mich dann auch, dass das dann auch in anderen Themen funktioniert. Absolut Daumen hoch. Wie gesagt, morgen wird im Kleefeld endlich getestet. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert. Ich würde mich eher freuen, wenn es irgendwo Möglichkeiten geben würde, die Kompetenzen beiseite zu schieben und zu sagen, wie kann man eine einheitliche Lösung kommunal, und das ist halt der Schlapper, schaffen, dass es für alle klappt, denn die Basics sind zur Verfügung gestellt worden, aber es hadert dann wohl anscheinend an den einen oder anderen Entscheidungsträgern vor Ort. Finde ich leider sehr, sehr traurig. Also auch was die Vorbereitung für die Kinder angeht, wir besprechen das alle und nicht gut.
Ja, Herr Stein, dazu noch was zu sagen? Oder
ich freue mich natürlich über die positive Resonanz, gar keine Frage, das ist klasse. Und habe mir aber die Dinge, die gerade kritisch oder doch bemerkt wurden, auch alle aufgeschrieben. Und das zum Verweigerer, ich bin 1963 geboren, wir sind wahrscheinlich beide ungefähr so sozialisiert, dass wir mit dem Begriff was anderes assoziieren. Ich nehme
das
nicht so ein.
Das ist das Thema, ja. Danke dafür.
Gut, ja, wir machen weiter. Herr Bertenrath, Sie haben sich gemeldet.
So, Mikrofon an. Guten Abend auch von meiner Seite in die Runde. Vielleicht nochmal ein bisschen aus der Praxis. Ein täglicher Test an Schulen würde nur die Hälfte der Schüler immer erreichen. Also das müssen wir wissen. Wir sind im Moment in einem Wechselbetrieb, sodass also nur höchstens, sagen wir mal, die Hälfte der Schüler dann eben entsprechend auch in der Schule ist. Das jetzt nur einfach zum Hintergrund. Ein täglicher Test finde ich auch insofern problematisch, weil wir wollen irgendwann ja auch nochmal Unterricht machen. Und das muss man sehen, es kostet schon Zeit. Aber ich möchte auf jeden Fall nochmal sehr betonen, dass ich diese Aktion, die Stadt Bergisch Gladbach da gestartet hat, auch wenn sie sehr kurzfristig war, war sie super organisiert. Wir hatten es wirklich vor Ort leicht, das weiterzugeben. Wir haben an zwei Punkte gedacht und das auch entsprechend ans Kollegium weitergegeben. Nämlich einmal, dass das der erste Schultag der Schülerinnen und Schüler nach 3 Monaten ist. Und dass wir den Test auf keinen Fall als Eintrittskarte in die Schule sehen wollen und auch auf keinen Fall am ersten Tag in dem Vordergrund stehen haben wollen. Nichtsdestotrotz mussten wir natürlich zusehen, dass wir relativ schnell auch das getestet kriegen und haben das in der ersten Stunde nach einer herzlichen Begrüßung dann auch getan. Und wir haben uns auch darauf vorbereitet, was passiert, und das war mir auch wichtig, dass die Schüler darauf vorbereitet sind, was passiert, wenn ein Test positiv ist. Und das war wichtig zu sagen, es ist ein erster Filter und der hat noch gar nicht so viel zu sagen, weil eben diese Tests sehr häufig falsch positiv anschlagen. Und das mussten die Schüler im Vorfeld wissen. Und wir haben Gott sei Dank bei uns an der Otto-Hahn-Realschule keinen einzigen positiven Test gehabt und dieses Prozedere mussten wir da nicht durchlaufen. Aber das war schon wichtig, da auch Fingerspitzengefühl dann eben ja, walten zu lassen. Ja, wir sind jetzt sehr gespannt, wie die Tests vom Land ankommen. Wir haben am Dienstag eine Paketankündigung von DHL bekommen und haben jetzt heute eine Versandankündigung bekommen und haben heute die Ankündigung bekommen, dass das Paket wohl morgen eintreffen soll. Ich fand die Spucktests außerordentlich praktisch in der Durchführung. Das hat super geklappt. Wir haben das früh morgens um 7:15 mit allen Kollegen gemacht und die sind dann in die Klassen gegangen und haben das da entsprechend weitergeführt. Jetzt geht's in die Nase. 4-mal drehen rechts, 4-mal drehen links. Da müssen wir mal gucken, ja, dass wir das gut hinkriegen. Das wird ein bisschen spannend.
Herr Bertenrath, Sie haben jetzt keine Frage geäußert.
Auch aus der Praxis.
Darf ich da die Gelegenheit nutzen, nochmal Sie zu fragen? Also zum einen haben Sie gesagt, jeden Tag geht nicht und ist ja auch gar nicht notwendig. Was wäre aus Ihrer Sicht für eine sinnvolle Frequenz? Und zum Zweiten der Punkt, es war jetzt sehr kurzfristig für die Schulen, es war aber unter dem Strich machbar oder war es eine Überforderung der Schulen?
Naja, wir haben uns ja daran gewöhnt, am Wochenende zu arbeiten. Und wir haben in der Vergangenheit ja freitagsabends vom Land immer die Informationen bekommen, was wir montags umzusetzen haben. Insofern war das ein leichtes, das jetzt auch umzusetzen. Und Herr Weyrich hat das ja am Donnerstagabend schon angekündigt und tatsächlich hat die Stadt das auch am Freitagvormittag uns dann ja mitgeteilt und nicht erst am Freitagabend. Insofern waren wir ja glücklich.
Gut, ja, zur Frequenz, was müsste man testen?
Frequenz, wir sind ja in einem Wechselbetrieb und wir haben zusätzlich noch die Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler, die in der Differenzierung sind, die dürfen ja nicht gemischt werden. Das heißt also, da bastelt jede Schule ein Modell. Also wir haben heute die letzten Tests gehabt, obwohl wir am Montag angefangen haben. Wir haben heute eine Gruppe der Jahrgangsstufe 10 gehabt, die Dienstag und Donnerstag und nächste Woche Montag, Mittwoch und Freitag in die Schule kommt. Aber am Dienstag hatten die halt ihren DIF-Tag. Deswegen sind die heute das erste Mal in der Schule gewesen. So, und daran sehen Sie, wie lang sich so ein Test hinzieht, wenn jeder an seinem ersten Tag, den er in der Woche in die Schule kommt, getestet wird, hat sich das in unserem System mit unserer Organisation bis heute hingezogen. Das heißt, wir werden jetzt eine Mail schreiben an die Eltern, dass ich hoffe, dass wir noch ein bisschen Unterstützung vom Land kriegen. Da ist bisher noch nichts eingegangen. Sonst müssen wir das irgendwie selber formulieren. Es gibt wohl irgendwie ein Widerspruchsformular jetzt. Das werden wir mal gucken, dass wir das zumindest in der Sprache Deutsch dann auch anfügen. Das gibt es aber auch in allen möglichen Sprachen im Internet jetzt. Also das Land hat diese Situation übrigens auch umgedreht. Wir waren ja doch jetzt hier sehr vorsichtig auch in Absprache mit der Stadt und haben gesagt, wir brauchen die Einwilligungserklärung. Jetzt ist das System umgedreht. Nächste Woche, wenn die Landestests laufen, muss man Widerspruch einreichen. Also Frequenz, einmal die Woche.
Einmal die Woche. Gut, Herr Stein, ich glaube, dazu
kann man nicht sagen. Kann ich nur zustimmen, finde ich genau richtig. Und ich bin auch mal neugierig, aber ich will dafür werben, um das ganz deutlich zu sagen, sehr dafür werben, die Landestests auch anzuwenden und möchte jetzt nicht irgendwie die negativ beschreiben, sondern ich bin ja froh, dass sie kommen und dann sollten sie auch eingesetzt werden.
Ja, gut, die nächste Wortmeldung habe ich von einem Martin. Ich weiß jetzt nicht, ob es Martin Wiegelmann ist, den ich im Bild sehe, an Martin ohne Nachnamen. Martin Verleger, ja, bitte. Nochmal. Sie müssen nochmal die Stummschaltung.
Nein, das war ein falscher Fehler.
Okay. Gut, dann würde ich danke Herrn Wagner bitten. Sie hatten ja vorhin gesagt zum Thema Impfen. Da kam jetzt gerade auch nochmal über den Chat die Information, ja. Tatsächlich auch, auch Spahn gesagt hat, Herr Wagner, kleinen Moment, dass jemand Spahn gesagt hat, es geht weiter mit der Impfung bei AstraZeneca.
Ich habe nochmal zum Testen. Könnte man nicht die doch bis mindestens April wenig ausgelasteten Impfzentren nochmal nehmen? Jetzt, Herr, es wurde eben angedeutet, dass bei der Stadt nochmal selbst ein Schnelltestzentrum aufbauen will. Man könnte doch zunächst mal dieses Impfzentrum mal nochmal zusätzlich damit ausnutzen. Und dann ist es ja so, ich habe heute festgestellt, in Köln gibt es schon über 50 Apotheken, Praxen und drei städtische Stellen, die kostenlose Schnelltests ausführen. Gibt es da eigentlich von der Verteilung her Schwerpunkte für die verschiedenen Städte?
Nein, ich habe es ja gerade schon mal angedeutet. Es ist so, dass jeder, der bestimmte Grundvoraussetzungen erfüllt, Verlässlichkeit und Logistik und Hygiene etc., mit einem sehr einfachen Anmeldeverfahren oder Zulassungsverfahren beim Kreis, also beim Gesundheitsamt, zugelassen werden kann, solche Schnelltests anzubieten. Dafür gibt es dann die berühmten 18 Euro pro Test. Und für das Stadtgebiet Bergisch Gladbach gibt es da nach unserer Wahrnehmung auch ein ausreichendes Angebot. Und wenn es nicht, ich habe es ja gerade beschrieben, zu Sondersituationen kommt, Sonderaktionen oder besondere Hotspots, gehen wir für Bergisch Gladbach auch davon aus, dass das ausreicht. Wie gesagt, beispielsweise an der Saale-Mühle oder in der Innenstadt. In den anderen Städten und Gemeinden des Kreises ist es zum Teil ein bisschen dünner. Und da läuft es dann letztlich auf die Apotheken hinaus, die natürlich auch eine irgendwo begrenzte Kapazität haben. Wenn Sie sich genau darüber informieren wollen, auf der Internetseite des Rheinisch-Bergischen Kreises, also rbk-online.de, sind alle Anbieter abgebildet und das wird auch täglich aktualisiert. Und ich drück's mal mit einfachen Worten aus. Der Landrat hat uns in der letzten Besprechung mit den Bürgermeistern und Bürgermeistern gesagt, alle, die seriös sind und alle, die da die notwendige Verlässlichkeit haben, werden ohne große weitere Prüfschritte zugelassen, sodass es also ganz niedrige Hürden gibt und auch keine Limitierung gegen natürlich, das bedeutet gleichzeitig, die werden jetzt nicht irgendwo vom Kreis irgendwo hin platziert, ihr dürft nur da sein, sondern müssen entsprechende Anträge stellen. Und das ist für Bergisch Gladbach aus meiner Sicht kein Problem. Ich könnte mir vorstellen, in Kürften oder Odenthal oder Burscheid-Wermelskirchen, da muss man mal genauer hinsehen. Die Kolleginnen und Kollegen waren ein bisschen skeptisch, ob das da klappt. Minister Laumann hat von einer Testnachfrage wohl kürzlich von circa 20% der Bevölkerung gesprochen. Das ist natürlich eine Menge Holz. Unsere Wahrnehmung ist im Moment noch nicht, dass das so viel ist. Also für Gladbach sind wir im Moment der Auffassung, dass es reicht. Aber wir haben, wie gesagt, sicherheitshalber für uns als Stadt, also konkret für unsere Feuerwehr, diesen Antrag gestellt, um im Notfall handlungsfähig zu sein.
Ja, aber wenn man Tagestickets haben will, dann wird man wahrscheinlich mehr Kapazitäten brauchen.
Genau. Und wenn es in Nordrhein-Westfalen für alle oder für die, die das wollen, möglich ist, ein solches Modell à la Tübingen-Boris Palmer einzuführen, werden wir dann nachsteuern müssen. Aber das wird gar kein Problem sein. Denn wenn private Anbieter verlässlich wissen, da ist viel Nachfrage, dann werden die sich schon engagieren, denn ab einer bestimmten Frequenz lohnt sich die Sache natürlich.
Genau, ja. Also ich hatte heute auch nochmal mit dem Kreis gesprochen. Es werden täglich weitere aufgenommen in dieser Liste. Man sollte allerdings etwas genauer hingucken, weil da drin auf dieser Liste alle Einrichtungen stehen, die jetzt eine Genehmigung haben. Das heißt noch nicht, dass sie auch tatsächlich schon am Markt sind. Das hat dann dazu geführt, dass zum Beispiel auf dem Bezberger Rathaus eine Stelle sein soll, die aber noch gar nicht aufgestellt worden ist. Also da ist es auch immer nochmal sich zu informieren. Aber umgekehrt, ich bin auch heute nochmal vor dem Löwencenter gewesen in der Teststelle. Es ist nicht so, dass dort Schlangen stehen von Leuten, die darauf warten, eingelassen zu werden. Bislang ist das noch nicht so richtig groß, aber umgekehrt natürlich auch deshalb, weil diese Tests ja auch gar nicht abgefragt werden beim Eintritt zum Beispiel in ein Geschäft oder ein Restaurant oder was auch immer. Also das ist jetzt im Moment, glaube ich, noch so eine Zwischenphase und wird dann relativ schnell hochfahren. Gut, Herr Schneider, Sie hatten sich, glaube ich, gemeldet. Wir hören Sie leider noch nicht, Herr Schneider. Nein, nach wie vor nicht. Also dann würde ich sagen, Herr Schneider, vielleicht schreiben Sie Ihre Frage auf in den Chat oder müssen noch mal gucken, ob Sie irgendeinen anderen Mikrofon nehmen. Und würde dann in der Zwischenzeit nämlich Frau Gitsche-Piepenbrock dran.
Ganz kurz zu dem Testen. Ich habe heute tatsächlich meinen allerersten Schnelltest gemacht vor dem Löwensender. Es war total problemlos. Vor 2 Tagen haben mein Mann und ich uns eingeloggt und zack, gab es einen Termin. Und zwar machen die das im 15-Minuten-Rhythmus. Ja, ich fand es einfach prima. Die Spannung war dann zu Hause und wir haben uns richtig gefreut, dass wir jetzt mal einen Tag, dass wir wissen, ein Jahr clean gewesen zu sein. So habe ich es eigentlich für mich gedacht. Von daher bin ich froh, dass wir das jetzt haben. Einfach zur Absicherung von den ganzen anderen Maßnahmen, die wir sonst so beachten. Ich habe vorhin das kurz in den Chat geschrieben, das Aktuelle, dass die EMA empfohlen hat, mit AstraZeneca weiter zu impfen und Jens Spahn hat entschieden, dass es morgen schon weitergehen soll. War von mir. Ich weiß nicht, warum mein Name da nicht kommt, bei anderen kam.
Okay, ja, danke schön. Ja, wir haben jetzt hier fast so eine kleine Wohlfühlstimmung, alles im Lot, alles im Butter. Ehrlich gesagt, wenn ich die anderen Diskussionen verfolge, auch auf Facebook, wo auch immer, da herrscht ein etwas anderer Ton. Herr Stein, wie empfinden Sie die Stimmung, wie empfinden Sie die Lage? Also ich meine, ich habe heute aus Spaß mal Herrn Güldenberg vom Wildgrunauer Wirtshaus gefragt, was er denn am Montag macht. Und er hat eine Menge mir erzählt, aber er wird auf jeden Fall nicht aufmachen. Also selbst wenn er dürfte, wenn er könnte, bei der Außengastronomie mit Vorweisen eines Schnelltests, würde das für ihn ein Wahnsinnsverlustgeschäft sein, zu sagen, bitte Leute, setzt euch bei mir in den Biergarten, trinkt ein Bier, esst ein Mettbrötchen und dann geht nach Hause. Am Ende habe ich 20 Euro Einnahmen gemacht und 300 Euro Personalausgaben gehabt. Also da ist ja nun schon noch eine ganze Menge Frust, Unzufriedenheit, in der Bevölkerung. Wie sehen Sie das?
Ja, also ich gebe zu, auch als bekennender und auch tatsächlicher Rheinländer, man sagt uns ja nach, dass es immer irgendwie gut ist und das Glas immer halb voll und nicht halb leer ist. Ich gebe zu, es gibt in dieser Zeit auch für mich und wahrscheinlich für uns alle manchen Moment, in dem man dann doch eher ein halb leeres als ein halb volles Glas sieht. Auf der anderen Seite, es ist ja nicht so, als gäbe es keine Perspektive. Und es ist ja nicht so, als hätten wir noch ein ganzes Jahr wieder vor uns, in dem wir nicht so ganz allmählich auf das Licht an dem Ende des Tunnels zugehen. Das ist ja, davon bin ich fest überzeugt, der Fall. Und ich finde es auch übrigens sehr gut, dass AstraZeneca jetzt wieder zugelassen wird, ein Thema für sich. Das will ich nicht weiter bewerten, aber ich persönlich glaube, dass es in der Nachbetrachtung nicht zwingend war, es auszusetzen, aber darüber kann man den Rest des Abends kontrovers diskutieren. Wir richten unseren Blick nicht nur auf das, was jetzt aktuell zu tun ist und was in den nächsten Wochen, so Richtung Ostern insbesondere, mit großer Wahrscheinlichkeit auf uns zukommt, was nicht zur Euphorie Anlass gibt, sondern wir richten den Blick natürlich auch auf die Zeit danach, auf die nächsten Monate. Und auch wenn es im Moment schwerfällt, ich weiß das, es wird auch eine Zeit geben, in der wir die berühmten Ärmel hochkrempeln können und unbelastet auch ein Stück weit versuchen können, denen zu helfen, und versuchen müssen, wir als Stadt müssen das, denen zu helfen, denen es im Moment ökonomisch und auch persönlich nicht gut geht. Das sind, das wissen wir alle, viele, die Gastronomen, die kleinen Dienstleister, alle, die nicht über großes Eigenkapital verfügen. Und das sind auch, das gerät so ein bisschen immer so aus dem Blick, Menschen, bei denen es nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine persönliche, besondere Problematik gibt. Ich hatte vor einiger Zeit schon ein Gespräch mit der Kette, also dem großen Träger, der sich für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Behinderungen widmet. Und diese Menschen, die stehen nicht jeden Tag in der Zeitung. In der Zeitung sind auch diejenigen, die auch oder in den Medien insgesamt in der Lage sind, sich Gehör zu verschaffen, was völlig in Ordnung ist. Sondern ich denke auch wirklich an viele Menschen, bei denen es vielleicht gar nicht im Schwerpunkt eine ökonomische, aber eine seelische, menschliche Problematik ist. Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir da sehr viel tun können. Und wir sollten eben nicht nur auf die nächsten Wochen, das ist nötig, schauen, sondern uns jetzt schon überlegen, was können wir machen, wenn es wieder ganz allmählich Richtung Normalität geht. Und das sind Dinge, über die jetzt öffentlich zu reden noch ein bisschen früh zu sein scheint. Deswegen will ich nur so viel sagen, wir machen uns bei der Stadt auch viele Gedanken, was wir machen können, wenn es mal wieder runterläuft. Ich weigere mich einfach, jetzt in so eine depressive Grundstimmung zu verfallen, gebe aber zu, manchmal fällt es ein bisschen schwer, sich da auch zusammenzureißen, denn ich bin auch jetzt mit meiner neuen Aufgabe als Bürgermeister natürlich mit vielen menschlichen Schicksalen konfrontiert, bei denen man wirklich sagt, oh, die hat es wirklich hart getroffen, und man sich die Frage stellt, was kann man da tun? Also unterm Strich, es wäre nicht angemessen zu sagen, ach Gott, ja, ist ja halb so wild, wir sind Rheinländer und es hätte noch immer Jotijange. Das wäre mir nicht angemessen, das passt nicht zu der Dramatik und der Bedeutung. Aber obwohl ich Katholik bin, halte ich es da mit dem alten Luther und dem Apfelbäumchen. Wir sollten gedanklich anfangen, Apfelbäumchen zu pflanzen, denn die Welt wird nicht untergehen und die werden dann auch wieder wachsen.
Gut, das war jetzt allerdings noch kein Schlusswort.
Nein, aber Sie haben mich gefragt.
Ja, natürlich. Aber es wird jetzt ein kleines bisschen so anders zur katholischen Kirche, wollen wir jetzt erst recht nicht kommen. Frau Ali, Sie sind dran.
Ja, ich hatte nochmal, was die Frau Giers-Piepenbrock da eben sagte mit dem Schnelltest. Da bin ich auch schon gewesen. Es war mir am Anfang erstmal sehr schwierig, das online auszufüllen. Dann habe ich es dann hingekriegt. Dann ist mir aufgefallen, so die Barrierefreiheit auch solcher Teststellen dann zum Beispiel. Ne? Ich hatte dann gegoogelt, Gott sei Dank, Herr Watzlawek, auf Ihrer Seite war das schön in der Liste drauf, wo es in Gladbach so Stellen ging. Und dann fiel dann zum Beispiel das am Mediterraner für mich ja total weg, weil ich glaube, keiner möchte so gerne einen Blinden hinterm Steuer sehen, weil da ist er, glaube ich, nur mit dem Auto Und ja, mein Auto habe ich auch irgendwann mal verkauft, weil es nicht mehr ging. Und dann habe ich gedacht, da Lorenzo-Straße, Apotheke, da weiß ich gar nicht, wo eine ist, wie ich da hätte hinkommen sollen. Und ich dachte, naja, okay, vorm Löwencenter, das weißt du, wo das so in etwa ist. Gut, dann musste ich mich da durchfragen. Das Problem ist dann schon immer, zum Beispiel für mich als Blinde, dass die Leute mir auch einfach nur mal eine verbale Antwort geben. Das ist nämlich nicht so. Also mir kommen unglaublich viele Leute viel zu nah. Also manchmal würde ich am liebsten meinen Blindenstock waagerecht hochhalten. Der ist leider nur 1,25 Meter lang, aber damit würde ich die meisten Leute oft treffen. Das ist dann schon mal so ein Ding. Und normalerweise mache ich das zum Beispiel so, wenn ich in eine neue Arztpraxis mal muss, dann rufe ich da vorher an und sage, wenn ich euren Eingang nicht finde, darf ich euch anrufen, holt ihr mich dann unten an der Straße am Bürgersteig ab. Ich habe versucht, dieses Center da zu kontaktieren, eben um mit denen auszumachen. Ich bin pünktlich da. Könnt ihr da vielleicht kurz rausgucken und gucken, wo einer mit dem Stock steht, mit einem Blindenstock. So, da war aber nichts. Gott sei Dank hatte ich zufällig ein nettes älteres Pärchen, was mich dann geleitet hat. Und dann wäre es zum Beispiel für mich gewesen, da muss man anklopfen und warten, bis ein Ton geht. Und das ist dann auch schon wieder das Ding. Ich bin im Moment nicht in der Lage, was ich normal immer alleine mache, meine Einkäufe in Bergisch Gladbach zu machen. Weil es sind dann so Einbahnregelungen gemacht, da ist irgendwas abgeklebt, dann sind da irgendwelche Bildchen mit Pfeilrichtungen angegeben. Das kriege ich alles gar nicht mit. So, und dann habe ich dann bei meinem Supermarkt mal nachgefragt, hör mal, das klappt für mich nicht. Ich kann im Moment nicht alleine einkaufen gehen, weil ich kriege den Abstand nicht mit. Ich weiß nicht, wann ich jemandem auf die Pelle rücke. Ich weiß auch nicht, wo hier die Abkleber auf dem Boden sind. Die kann man nicht spüren. Kann ich nicht vielleicht bei euch was zusammenstellen lassen? Weil bei meinem Haus- und Hof-Supermarkt hätte ich gewusst, was im Sortiment gibt. Die haben gesagt, nö, machen wir nicht. So, dann gibt es jetzt einen Lieferservice zum Beispiel in der, ich glaube, das heißt Rhein-Berg-Galerie, wo da sowas angeboten wird. Ja. Ist ganz schön und gut. Nur, erstens, ich muss online bestellen und die haben kein Online-Sortiment im Internet. Also ich kann nicht gucken, was haben die. Ich weiß gar nicht, was kann ich da denn überhaupt bestellen. So, und dann war die nächste Krux für mich. Ich muss alles online machen und online, digital kann ich auch lesen. Ich kann zur Not auch einen Computer, also Maschinenbrief einscannen und mir vorlesen lassen. Handschriftlich aber nicht. Und was kriege ich dann? Ich muss alles online machen, kriege die Lieferung und da ist dann ein Zettel drin, wo handschriftlich draufsteht, was ich zu bezahlen und zu überweisen habe. So, das heißt, ich würde mir total wünschen, wenn auch Geschäfte, ich würde super gerne Läden auch in Bergisch Gladbach unterstützen, auch hier einkaufen gehen. Im Moment bestelle ich bei Rewe und werde von Köln beliefert und das finde ich einfach, ich finde es einfach super schade. Aber wie gesagt, Barrierefreiheit, und das geht ja nicht nur mir so. Es gibt viele ältere Leute, die das vielleicht nicht mehr so gut können. Zum Beispiel auch dieses Testcenter in Bergisch Gladbach am vom Löwencenter oder wie das Ding da heißt. Da gehen Stufen hoch, da kommt vielleicht auch nicht jeder hoch. Das sind nochmal so Dinge, wo ich mir wünschen würde, dass man da ein bisschen mehr drüber nachdenkt.
Vielen Dank, Frau Adi. Herr Stein?
Ja, ehrlich gesagt, Frau Ali, wir haben uns ja schon öfters über Dinge unterhalten, die Sie wahrnehmen und die man, auf die man aufmerksam gemacht werden muss. Und ehrlich gesagt, dass der naheliegende Tatbestand, dass Einkaufen für Menschen mit Handicaps in der Pandemie noch einmal komplizierter geworden ist, ja, da haben Sie recht. Da werde ich mal mit ein paar Leuten reden, ob man da nicht was machen kann. Ich habe jetzt aber keine ganz konkrete Fantasie, aber das ist völlig nachvollziehbar. Und ja, danke für den Tipp. Das ist ein wichtiger Hinweis. Den hatte ich nicht auf dem Schirm.
Ja, Frau Ali, zwei Hinweise hätte ich auch. Also zum einen, wenn wir mal Frau Hiller fragen, in ihrer nächsten Kolumne dieses Thema sich mal vorzunehmen und aufzuspießen. Zum anderen, es gibt nach wie vor die Plattform zusammenhalt.gl, die in der ersten, Welle gegründet worden ist mit Einkaufs- und Nachbarschaftshilfe. Sie schüttelt den Kopf, das funktioniert nicht.
Nee, also zum einen war das mal nicht so ganz so barrierefrei. Ich habe dann nach Lieferservicen geguckt und bekam dann irgendwie nur Restaurants, die irgendwie Sachen geliefert haben. Dann war dann auch irgendwie ein Lebensmittelladen, glaube ich, in
Ja, das meine ich jetzt auch gar nicht. Ich meine jetzt gar nicht direkt einen Anbieter, sondern es war ja auch eine Art von Nachbarschaftshilfe. Also, dass man dort eben halt als behinderter Mensch oder eben auch als jemand, der eben als Risikogruppenmitglied eben nicht einkaufen konnte, sich dort vermitteln lassen konnte zu Leuten, die einem helfen. Aber das gucken wir uns später nochmal an. Das würde ich jetzt nicht mehr weiter ausführen. Wir haben jetzt noch ein paar Wortmeldungen. Herr Wiegelmann, Herr Lüders und auch Herr Schneider und Herr Wagner, also eine ganze Menge. Wir machen jetzt mal, Herr Wiegelmann, wenn Sie sich kurz fassen insgesamt und schaffen noch ein paar Wortmeldungen, weil wir es heute etwas kürzer machen wollen als sonst.
Herr Wiegelmann. Ja, Herr Stein, Sie erstmal auch von meiner Seite großes Lob für die Verwaltung, dass Sie der Welle oder anderen Verwaltungen vorweggeht. Auch jetzt, was Sie eben gesagt haben, was das Thema anbetrifft, wenn es uns in der Pandemie, wenn die Pandemie ausläuft, wenn wir uns um die Geschäfte kümmern oder um die, die noch Nachteile bekommen haben. Da sind Sie auch schon vorausschauend unterwegs, finde ich super. Wir haben aber da einen Schritt noch vielleicht übersprungen und da wollte ich nochmal nachfragen. Und zwar, was passiert, wenn man heute die Inzidenz sieht, wieder mit 17.000 Infektionen in Deutschland, über 90 jetzt Inzidenz. Und wir stellen ja, ob es berechtigt ist oder nicht, auf die Inzidenzen noch immer ab. Was passiert, wenn es jetzt, Sie haben es ja auch am Anfang, glaube ich, gesagt, oder der Watzlawick, da noch weiter höher geht in Richtung Ostern? Gibt es da schon irgendwelche Konzepte, wie man reagiert, wie man auf der Kreisebene, auf der Stadtebene reagiert? Haben Sie da auch vor, einiges an Impulsen zu setzen, um gewisse Leute vielleicht ein bisschen auf die Sprünge zu helfen?
Ja, das ist eine gute Frage. Zunächst einmal, ich habe es mir gerade noch mal aus dem Internet runtergeladen, ausgedruckt. Ich halte es mal so hoch, das kann man nicht sehen. Diese berühmte DIN A4-Querdruckseite, die auch die Kanzlerin dann präsentiert hat, die gilt ja. Ne? Und da stehen halt Öffnungsschritte verbunden mit Inzidenzen. Und wenn die Inzidenz 100 überschritten ist, ist nach dieser Systematik eigentlich gar nichts mehr wieder gelockert, sondern man kommt wieder in Richtung Lockdown zurück.
Und das Stichwort lautet dann Notbremse.
Genau. Und da ist es dann aber etwas nicht kryptisch, sondern offen nach meiner Kenntnis formuliert, dass dann die Landkreise in Abstimmung mit der Landesregierung die notwendigen Maßnahmen ergreifen, welche immer das sein mögen. Das sind dann eben in der Regel dann Restriktionen von Dingen, die im Moment so gerade eben möglich sind. Und was das genau bedeutet, das weiß ich selbst nicht. Morgen Mittag tagt wieder digital die sogenannte HVB-Runde, also übersetzt, das ist die regelmäßige Konferenz des Landrats mit den Bürgermeistern und Bürgermeistern, normalerweise einmal im Monat, im Moment jede Woche. Und da werden wir mit Herrn Santelmann darüber diskutieren und haben ihn auch gebeten, sich entsprechend vorzubereiten. Nämlich am Ende des Tages sind das Entscheidungen des Krisenstabes beim Rheinisch-Bergischen Kreis. Ich finde es, wenn ich das noch ergänzen darf, mittlerweile jetzt andersrum formuliert, am Anfang der Pandemie, als es diese ganzen Regeln nicht gab, es hat ja mittlerweile sich übers letzte Jahr ein unglaublich kompliziertes und ausdifferenziertes Regeln- und Gesetzes- und Verordnungswerk gegeben. Also wenn das nicht zum Glück irgendwann wieder vorbei wäre, könnten ganze Generationen von Juristen davon leben, Kommentare und Lehrbücher darüber zu schreiben. So kompliziert ist das. Ganz am Anfang, letztes Jahr, in dieser Zeit, gab es das alles noch gar nicht. Da hatten wir die sogenannte Generalklausel, also die Ordnungsbehördengesetz, die Regel, die uns als Stadt, auch als Ordnungsbehörde, ermächtigt, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um Gefahren abzuwehren. Und da hatten wir in dieser Stadt auch sehr viele Dinge autonom selbst zu regeln. Das war anstrengend und manchmal natürlich auch schwierig und nicht konfliktfrei. Aber das haben wir, glaube ich, gar nicht so schlecht hinbekommen. Und dann kam dann irgendwann diese große Welle an Regeln, vor allem die berühmte Corona-Schutzverordnung. Und heute ist alles sehr stark reglementiert. Ich würde mir wünschen, um auf Ihre Frage nochmal dann zurückzukommen, dass wir in Städten zumindest unserer Größenordnung, ich sag mal so ab 100.000 Einwohner aufwärts, in anderen Bundesländern wären wir ja eine kreisfreie Stadt und ich wäre ja sogar dann Oberbürgermeister, aber darum geht es mir gar nicht. Aber wir wären deutlich selbstständiger. In anderen Bundesländern hätte die Stadt Bergisch Gladbach auch ein eigenes Gesundheitsamt. Ich weiß gar nicht auswendig, wie groß Tübingen ist. Die werden nicht viel größer sein als wir, wenn sie überhaupt unsere Einwohnerzahl erreichen. Also ich würde mir da mehr Autonomie wünschen, wohl wissend, dass die auch anstrengender ist. Ich gehe aber nicht davon aus, dass sich das so schnell ändern wird. Und deswegen werden wir morgen mit dem Landrat darüber sprechen. Denn diese Frage stellen alle, was passiert denn, wenn wir die 100 reißen? Guckt ihr einfach weiter zu? Werden dann analog Oberhausen, Dortmund, Duisburg Schließungen von Schulen oder Kitas initiiert oder beantragt? Wie geht's dann weiter? Da ist eben nach den geltenden Vorschriften der Kreis mit seinem Krisenstab zuständig. Ich würde mir wünschen, mehr eigene Zuständigkeiten zu
haben. Ja, danke. Herr Schneider, versuchen wir es nochmal. Leider hören wir Sie nach wie vor nicht.
Okay.
Jetzt. Nee, jetzt gerade. Das Fini haben wir gehört.
Jetzt geht's?
Ja.
Mhm. Okay, ja, das liegt an meiner etwas komplizierten Soundeinrichtung hier. Erstmal guten Abend an alle. Und mir ging es vorhin um die, als wir noch geredet haben über die Zuverlässigkeit und Seriosität von Testanbietern, wollte ich eigentlich kurz mein Erlebnis vom letzten Samstag schildern, was ich auch schon mal im Bürgerportal schriftlich beschrieben habe, weil ich da gewisse Zweifel an der Seriosität hatte. Ich hatte mir einen minutengenauen Termin besorgt und war schon überrascht, dass circa 12 Leute vor mir waren. Und dann passierte nichts. Und in eisiger Kälte. 5 Minuten, 10 Minuten, Viertelstunde. Und dann habe ich mir ausgerechnet, wenn jetzt alle Viertelstunde da mal jemand reingebeten wird, dann bin ich heute Nachmittag um 2 Uhr dran, da 2,5 Stunden oder sowas. Und dann ging aber irgendwann die Tür auf und eine Dame kam raus und sagte, heute wird nicht mehr getestet. Wir haben technische Schwierigkeiten und ich kann keinen anrufen. Und dann reichte ihr jemand aus dem wartenden Publikum ein Handy. Nein, sagt sie, ich brauche kein Handy, das habe ich selber. Ich habe sogar ein Diensttelefon hier, aber ich habe keine Nummer, die ich erreichen kann. Ich muss jetzt gleich mit dem Auto irgendwo hinfahren, mit der Nummer
besorgen. Herr Schneider, darf ich Sie bitte angesichts der späten Zeit abkürzen?
Ja, ich bin schon fertig. Das
Erlebnis hat jeder von uns gehabt. Was ist die Quintessenz davon?
Meine Frage war, ob es ähnliche Berichte gibt oder ob ich meine, vorhin jemanden gehört zu haben, der am Löwencenter gewesen ist, wo es glatt lief. Also meine Frage war, gibt es solche Fälle gehäuft oder gerade an dem Punkt? Und wenn das nur ein Einzelerlebnis war, dann ist das nicht von großer Bedeutung.
Ja. Also wir haben auch relativ viele positive Rückmeldungen gekriegt. Ich glaube, das läuft ganz gut. Sie müssen natürlich wissen, dass dieser Anbieter eigentlich ein Kölner Clubbetreiber ist. Der hat natürlich mehr Türsteher und Ordner als medizinisches Fachpersonal. Von daher ist es wahrscheinlich vielleicht ganz gut, sich an Apotheken und so Ähnliches zu orientieren.
Und hat 32 solcher Mobile irgendwo stehen.
Ja, der hat halt schnell vorausschauend geplant und genau. Das ja nicht schlecht ist. Herr Lüders, Sie hatten sich nochmal gemeldet.
Ja, ganz kurz nur erstmal, Frau Ali, ich habe Ihnen eine PN geschickt, da ist meine Handynummer, rufen Sie mich gerne morgen Mittag an, wir kriegen Sie schon zu einem Schnelltest. Aktuell bin ich in Kurzarbeit, darf nicht Live-Musik machen und Homeschooling ist auch nicht, also die Kinder sind verteilt. Kommen Sie gerne, rufen Sie an und dann, wenn wir schon mal in der Stadt sind, gehen wir auch einkaufen. Also da kriegen wir auch schon hin. Ich muss das dann nur noch meiner Frau erklären. So, das ist das eine. Thema Kultur ist Öffnung, Perspektive, darum geht es jetzt, also auch nicht thematisiert worden. Wie ist dort so die mittelfristige oder auch langfristige Planung der Stadt? Denn es wird schwierig sein, Indoor-Veranstaltungen zu machen. Gerade auch, was bedeutet jetzt auch in den jetzt Sommermonaten wird es eigentlich ein bisschen einfacher sein, draußen stattzufinden. Sind dort irgendwelche Pläne, um Räume zu öffnen, Proberäume beispielsweise oder Veranstaltungsräume in dem Zusammenhang? Und wer organisiert das? Läuft das über den Stadtverband Kultur? Da ist aktuell wirklich nicht sehr viel zu hören, obwohl die Frau Weimann sehr, sehr stark dran ist an dem Thema.
Also nach der aktuellen Verordnungslage geht ja blöderweise gar nichts. Und wann und wie sich das ändert, ich kann es nicht prognostizieren. Ich gucke hier nochmal auf diese Schrittmatrix. Man konnte ja jetzt, ich weiß aber gar nicht, in welchem Bundesland das war tatsächlich, habe ich im Fernsehbericht gesehen vor ein paar Tagen, da hat jemand voller Euphorie sein Theater wieder aufgemacht mit Testreglement und so weiter. Ich meine, das wäre sogar in Tübingen gewesen, deswegen finde ich ja so klasse. Generell müssen wir hier Theatern, Konzert, Opernhäuser, Kinos wenn mit aktuellem Schnell- und Selbsttest, wenn die Inzidenz für 14 Tage nach dem, ja, wenn die Inzidenz unter zwischen 50 und 100 ist, und zwar 14
über
Tage.
Über längere Zeit und stabil, Herr Stein, ich glaube, diesen Zettel können Sie erstmal vergessen.
Gilt ja.
Gastronomie läuft ja alles ein bisschen zusammen. Ja.
So, also im Moment sehe ich bedauerlicherweise, ich kann Ihnen da nichts Konkretes mit Hoffnung verbunden sagen. Ich kann nur sagen, wir als Stadt, was städtische Veranstaltungen angeht, haben alles, was bis zum Sommerferien angeht, für uns jetzt erstmal abgehakt, weil man braucht ja Organisation, man muss ja Vorbereitung haben und so weiter. Und alle, die privat, gewerblich oder ehrenamtlich sich was ausdenken, gehen, wenn sie dann disponieren, einfach erhebliche Risiken ein. Realistischerweise muss man sich nach meiner Einschätzung darauf einstellen, dass bis zum Sommerferien nichts Geplantes möglich sein wird. Wenn sich die Inzidenzen so entwickeln, dass spontan was möglich ist, sobald das geht, glaube ich, haben wir alle unheimlich Spaß daran, das auch möglich zu machen. Und jetzt hat diese Pandemie schon dermaßen viel Kohle gekostet, auf Deutsch gesagt. Ich glaube, da müssen wir auch hier und da mal zu ein paar Dinge möglich machen, die sonst nicht gehen. Aber im Moment
kann ich nicht sagen. Sehr gut. Danke.
Herr Stein, darf ich Sie zunächst fragen? Wir hatten ja eigentlich gesagt, eine Stunde, die ist schon längst vorbei. Haben Sie noch 10 Minuten, ein Viertelstündchen, um es jetzt noch abzurunden? Oder
gerne. Ich habe keine Anschlusstermine, nur Hunger, aber das ist okay.
Den kriegen wir schon. Noch einen Moment aus. Die Frage von Herrn Lüders, die würde ich gerne nochmal aufgreifen, und die ist ja auch in der ersten oder nach der anderthalb ersten Welle diskutiert worden. Wenn es jetzt nun mit dem Sommer, mit der Frischluftsaison wieder etwas losgeht und Kultur vielleicht möglich ist, aber Kultur unter neuen Bedingungen, also sprich der Chor, der nebeneinander steht, sondern einfach mehr Platz braucht. Die kleinen Künstler, die früher in kleinen Räumen gespielt haben, die jetzt einen großen Raum brauchen. Der Ratssaal in Binsberg zum Beispiel ist ja gar nicht mehr verfügbar, weil er komplett gesperrt ist für die Politik. Gibt es da Überlegungen, Räume, welcher Art auch immer, sei es nun im Bergischen Löwen, sei es auf dem Zandersgelände, perspektivisch zur Verfügung zu stellen für Mai, Juni, wann auch immer?
Mai kann ich mir so recht nicht vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Wäre ja schön. Also ganz konkrete Pläne gibt es nicht. Der Bergische Löwe, das muss man erstmal sehen, ist erstmal ein gewerblicher Anbieter. Da müsste man mit Entfernings auch darüber reden, was es kostet. Aber das müsste man dann sehen. Was ich mir perspektivisch sehr gut vorstellen und wünschen kann, ist Richtung Zandersgelände in der Tat. Auch da gibt es in der Tat konzeptionelle Überlegungen. Die habe ich dieser Tage auf den Schreibtisch bekommen und die gehen jetzt tatsächlich in unseren Krisenstab. Da müssen wir eben klären, was in diesen großen Hallen nicht nur eben veranstaltungstechnisch und sicherheitstechnisch und so weiter, sondern auch eben vor dem Hintergrund der Corona-Schutzverordnung möglich ist. Also ich kann im Moment mit nichts Konkretem da aufwarten, aber die Bereitschaft ausdrücklich bekräftigen, wenn es wieder geht, dann glaube ich, sind alle, ich zähle jedenfalls dazu, bereit, auch Dinge möglich zu machen, wo man sonst vielleicht aus fiskalischen Gründen etwas enger ginge. Die können wir dann ja Corona isolieren, die damit verbundenen Kosten. Vielleicht hat der eine oder andere das verfolgt. Es gibt ja zwar keine Gewalt, es gibt auch Hilfen finanzieller Art, es gibt aber auch Bilanzierungsregeln, die es uns ermöglichen, zumindest in der Optik die Corona-Kosten anders darzustellen als in Anführungszeichen normalen Zeiten. Ich will damit nur sagen, im Moment ist auch finanzpolitisch eine Sondersituation, die ich persönlich auch noch nie so erlebt habe. Und vor dem Hintergrund, wenn was möglich ist im Sommer, dann setzen wir uns zusammen, gucken, was sinnvoll ist. Und dann, glaube ich, gibt es mehr Wege als sonst, um die zu ermöglichen.
Ja, im Chat kommt auch noch ein Vorschlag, zum Beispiel Open Air was zu machen auf dem Konrad-Adenauer-Platz. Ja. Das sind natürlich alles so Ideen oder auch im Forum-Park. Da gibt es, also Flächen gibt es, wahrscheinlich müssen wir einfach nur Initiativen entwickeln. Herr Wagner, Sie melden sich. Müssen sich freischalten, nochmal das Mikrofon.
Ja, nochmal eine Frage zur Impfung. Es scheint sich ja jetzt ein neuer kleiner Dienstweg etabliert zu haben über TV-Talkshows. Das heißt, Laschet hat ja in einer Talkshow eigentlich erlaubt, dass man jetzt die siebte Entnahme aus einem Vial machen darf. Meine Frage, wird das jetzt in Bergisch Gladbach ab gestern gemacht oder wartet man darauf noch?
Das kann ich vielleicht kurz abkürzen. Ich weiß nicht, ob der Stand im Bilde ist. Es wird seit heute 14 Uhr gemacht.
Super.
Allerdings muss es der Arzt, der es macht, in seiner eigenen Verantwortung machen. Also das hat auch das Gesundheitsministerium in der sogenannten Erlaubnis hineingeschrieben, dass sie das ausnahmsweise genehmigen, dass der Arzt, der das macht, aber selbst dafür verantwortlich und im Endeffekt haftbar ist. Also auch das ist, glaube ich, keine einfache Lösung gewesen. Es ist aber vielleicht ein gutes Stichwort, Herr Steiner, jetzt doch zum Schluss zu kommen. Also das heißt dann, ich sehe jetzt hier gerade noch eine Wortmeldung, die ich vielleicht noch annehmen müsste. Jemand, der sich noch nicht bislang gemeldet hatte, Frau Fabricius. Wenn Sie vielleicht auch Ihre Kamera noch anschalten. Ja, wunderbar.
Ja, jetzt müsste ich zu sehen sein. Sie sagten eben, dass das Rathaus in Bensberg aktuell gesperrt ist für die Politik. Jetzt haben wir in der letzten oder vorletzten Woche erfahren, dass da die Stadtratssitzung war, wobei leider einer der Teilnehmer positiv war. Und daraufhin, ich glaube, 10 Personen in Quarantäne kamen. Das ist jetzt so aus meiner Sicht nicht nachvollziehbar.
Ich kann das auch.
Dazu kommt also zum einen, es kann natürlich immer jemand krank sein. Testen Sie sich vorher vor so einer Veranstaltung? Und warum findet das als Präsenzveranstaltung statt und nicht online wie andere Sachen auch?
Also, dann ganz kurz und knapp zusammengefasst auf 3 Fragen jeweils die Antwort. Erstens, Online-Sitzungen des Rates und seiner Gremien, in denen Beschlüsse gefasst werden, sind rechtlich nicht zulässig. Ich habe das gerade schon mal erwähnt. Vor kurzem gab es eine große Videokonferenz aller Bürgermeister und Bürgermeister des Regierungsbezirks Köln, gemeinsam mit der Regierungspräsidentin Frau Walzken und der Kommunalministerin Frau Scharrenbach. Und da hat Frau Scharrenbach nochmal definitiv und abschließend die Position der Landesregierung vorgetragen, dass man unter Abwägung aller Aspekte aus Demokratie grundsätzlichen Erwägungen heraus in Nordrhein-Westfalen digitale Sitzungen der Gremien nicht erlauben wird. Das heißt, wir werden weiter alle Beschlüsse, die notwendig sind, des Rates, zum Beispiel morgen den Haushalt oder andere Dinge, in analogen Sitzungen durchführen müssen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, der Ratssaal in Bensberg ist genau umgekehrt, wird nur für politische Sitzungen und verwaltungsinterne Besprechungen genutzt und unterliegt einem auch strengen Hygienekonzept, das mit der Arbeitsmedizin abgestimmt ist und auch die Zustimmung des Personalrates hat, weil das betrifft ja auch Mitarbeiter und Mitarbeiter. Und dieses Hygienekonzept ist auch völlig in Ordnung und hat auch das Hygienekonzept als solches ist auch gar nicht Ursache gewesen der ausgesprochenen Quarantänen, sondern die hingen damit zusammen, dass der Erkrankte, dem es aber wieder besser geht, Gott sei Dank, mit der Covid-19-Mutation erkrankt war. Und da die Regeln, die für das Verhalten außerhalb dieser Sitzungsräume, wenn man eben normal mit Menschen zusammen sind, im Vergleich zu den normalen Covid-Viren noch einmal vom Gesundheitsamt deutlich strenger angewendet werden und ich sag mal so eine gewisse prophylaktische Quarantäne auch dabei ist, war völlig in Ordnung, nichts dran zu kritisieren. Und insofern war das auch okay vom Gesundheitsamt, dies auszusprechen. Und wir werden, um die dritte Frage zu beantworten, wir haben für die morgige Ratssitzung tatsächlich oder Hauptausschusssitzung, es ist so, der Hauptausschuss, ein kleineres Gremium, das hat das Land zugelassen, dass dieser den Rat ersetzt. Wir werden morgen für alle, die an dieser Sitzung teilnehmen wollen, entweder als Sitzungsteilnehmer oder als Zuschauer, denn es ist ja von Rechts wegen öffentlich, tatsächlich einen Schnelltest vor der Sitzung anbieten.
Okay, vielen Dank.
Gut, ja, also ich würde sagen, dann kommen wir jetzt in der Tat zum Schluss und zum Schlusswort. Herr Stein, wir hatten vorgestern Abend kurz miteinander telefoniert, ein bisschen länger, auch woraus dann ja einfach diese Sitzung oder diese Konferenz oder entstanden ist. Und Sie hatten dann doch auch den ein oder anderen flammenden Appell. Zum Teil haben Sie das gerade schon angesprochen. Also wer macht eigentlich was? Wie ist das Verhältnis zwischen Stadt und Land und Bund und Kreis und dann auch noch in der KV, die dazwischen sitzt und wie auch immer? Blockieren wir uns, bremsen wir uns gegenseitig aus? Sehen Sie diese Gefahr? Werden wir jetzt dadurch, dass wir diese Krise jetzt bürokratisch in den Griff bekommen, immer unbeweglicher? Oder gibt es einen Ausweg, wie wir vielleicht auch als Stadtgesellschaft, damit hatten Sie ja auch angefangen, nicht nur eben als Stadtverwaltung und Politik, sondern wir auch insgesamt als Stadtverwaltung da wieder rauskommen?
Also in der Tat, ja genau, Herr Laschet, ich hab mir das leider noch nicht ganz ansehen können, aber ein paar Ausschnitte aus seinem gestrigen Interview mit der Frau Maischberger habe ich mir angesehen. Und da hat Herr Laschet ja gerade im Zusammenhang mit dieser 6 oder 7 Dosen Impfgeschichte gesagt, ja, jetzt guckt doch nicht immer auf alle Regeln so genau, sondern was sinnvoll ist, macht es das. Und der Dr. Meyer hat den hippokratischen Eid abgelegt, der weiß es im Zweifel am besten. Das fand ich erstmal gar nicht so verkehrt, denn das war auch, Herr Watzlawick, so ungefähr das, was wir auch diskutiert haben. Und da in der Tat glaube ich, dass wir, ja, das ist halt so in Deutschland. Wir haben jetzt ein gutes Jahr dieses Thema und diese Entwicklung und wir haben ein unglaublich differenziertes, nur noch für Fachleute wirklich im Detail durchschaubares Regelwerk geschaffen. Das macht uns so schnell keiner nach. Und ich habe aber manchmal, und bitte nicht, das möge bitte niemand übel nehmen, bei dem einen oder anderen Punkt so zumindest das Gefühl gehabt, vielleicht war das Gefühl ja auch nicht ganz gerecht, dass es auch hier und da so die Mentalität gibt, Hauptsache alles richtig machen, Hauptsache nicht angreifbar werden, Hauptsache alle vergaberechtlichen Dinge abarbeiten, sodass kein Rechnungshof dieser Welt was auszusetzen hat und auch keine eigene Haftungsrisiken und so weiter einzugehen. Und das ist völlig verständlich und in normalen Zeiten wahrscheinlich auch völlig in Ordnung. Ich glaube, hier müssen wir immer mal wieder auch Dinge tun, von denen wir nicht 100%, sondern nur 95% wissen, dass sie komplett allen Vorgaben entsprechen, aber von denen wir überzeugt sind, dass sie richtig sind. Das war jetzt eben bei unseren Tests so, die sich ja auch im Nachhinein als völlig in Ordnung auch bestätigt wurden. Aber so diese Mentalität, die in normalen Zeiten nicht schlimm ist, eben nur manche Prozesse langsam macht, ist in einer Krisensituation wahrscheinlich nicht immer der richtige Weg. Und ich würde mir auch sehr wünschen, was gerade gesagt, dass wir als Städte mehr Eigenverantwortung wieder übernehmen könnten. Es war gut, dass Bund und Land Regeln geschaffen haben im letzten Jahr. Aber im Moment empfinde ich manche Regeln auch durchaus als Korsett. Und von dem würde ich mich gerne etwas befreien, um auch Verantwortung in unserer Stadt mehr übernehmen zu können und ohne sich immer auf Dinge nur berufen zu müssen, die andernorts entschieden wurden. Also insofern ist da schon was dran. Wenn wir alle ein bisschen Mut haben, dann ist das eine gute Sache. Und wir sollten uns, Herr Spahn hat das ja gesagt, dass man hinterher auch nicht alles übel nehmen soll und sich manches verzeihen muss. Das ist ein bisschen überstrapaziert worden, diese Aussage. Im Kern war die aber gar nicht so verkehrt. Und wenn man das dann verbindet mit etwas, was mir persönlich sehr wichtig ist, nämlich die Eigenverantwortlichkeit der Menschen ernst zu nehmen. Und bei allem, was einem so an bizarren Dingen begegnet. Ich habe im Sommer in der Fußgängerzone, in der Zeit, in der die Regeln noch deutlich gelockert waren und auch so etwas Ähnliches wie Wahlkampf stattfand, mit einer sehr echauffierten Dame gesprochen, beziehungsweise ich habe nicht viel gesagt, ich kam mich gar nicht zu Wort, die eben zu den Corona-Leugnern gehörte und mir sagte, ich müsse nur die richtige Einstellung haben, dann wäre diese Pandemie kein Problem. Schwierig, das ist bizarr, das sind aber Ausnahmen. Und alle Menschen, die sich seriös mit Dingen befassen, da bin ich der Auffassung nach wie vor, dass wir die Selbstbestimmung und auch die Mündigkeit der Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen sollten. Und das ist eine Bringschuld von uns allen. Wenn wir uns alle vernünftig verhalten, den Schuh ziehe ich mir selber auch an, dann ist sehr viel getan. Und die Kombination von vernünftigem Handeln, ganz, ganz viel testen, so viel testen, wie wir uns das bisher gar nicht hätten vorstellen können. Und dann gleichzeitig, dass wir wirklich auch alle die Impfangebote annehmen und nicht sagen, dieser Impfstoff, der ist uns unsympathisch, den wollen wir nicht. In der Summe, finde ich, wird das funktionieren. Und ich würde mir wünschen, mehr Entscheidungsfreiheit hier vor Ort zu haben. Wir sind bereit, die Verantwortung zu tragen und zu übernehmen. Und wer die Verantwortung trägt, muss auch damit rechnen, dass er in der Öffentlichkeit sich der Diskussion stellen muss. Und deswegen, Herr Watzlawek, fand ich das richtig klasse, dass wir das ganz kurzfristig vereinbaren konnten und heute gemacht haben. Und Sie haben gerade gesagt, irgendwas Richtung dreistellige Teilnehmerzahl. Das macht mich richtig stolz auf diese Stadtgesellschaft, weil sie zeigt, sie lebt und nimmt diese Krise nicht einfach so zur Kenntnis.
Herzlichen Dank, Herr Stein, vor allen Dingen an Ihre Adresse dafür, dass Sie sich heute Abend diese Zeit genommen haben, nach sicherlich vielen, vielen Videokonferenzstunden vorausgegangen sind. Ich bedanke mich aber auch bei allen anderen. Es waren, glaube ich, in dem Höhepunkt irgendwie 96 Teilnehmer in diesem Chat. Das ist in der Tat eine ganze Menge. Wir hatten ja auch in der letzten Woche mit Herrn Bigenda schon gesprochen. Auch das war ein sehr großes Interesse da. Wir hoffen, diese Reihe Bürgerclub demnächst wieder in diesem großen Raum hinter mir tatsächlich auch analog durchführen zu machen. Bis dahin werden wir es auf jeden Fall virtuell weiterführen. Es scheint ja in der Tat wirklich ein Interesse dafür da zu sein, wenn das Thema vernünftig gewählt ist und man einen guten Gast dabei hat. Von daher werden wir das, wenn es sich ergibt oder eben auch strukturiert, mal mit anderen Themen, die nicht nur von Corona geprägt sind, weiterführen. Wenn Sie Themen haben, wenn Sie Vorschläge haben, schreiben Sie mir gerne. Dann nehmen wir das auf oder denken darüber nach, was wir machen müssen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Herr Stein, Ihnen guten Appetit.
Ja, danke schön.
Ich habe die Tage beziehungsweise morgen im Hauptbuch. Schönen Abend.
Okay, ciao.
Vielen Dank. Thank you.